Radio Prag International. Nachrichten.
Valková bleibt die Menschenrechtsbeauftragte der tschechischen Regierung. Babiš kritisiert das Auswahlverfahren für elektronische Vignette. Tschechiens Skizentren sind zu 90% in Betrieb. Premier Andrej Babiš wird respektieren, dass der Regierungsrat für Menschenrechte die Abgeordnete Helena Valková im Posten seiner Vorsitzenden unterstützt hat. Hätte der Rat gegen sie abgestimmt, hätte er Valková abberufen, sagte er Freitag vor Journalisten. Der Vorsitzende des Koalitionspartners ČSSD, Jan Hamáček, will nicht mehr die Abberufung Valkovas anstreben, wie er am Freitag mitteilte. Hingegen hält der sozialdemokratische Kulturminister Lubomír Zaorálek die Sache nicht für erledigt. Die Menschenrechtsbeauftragte Helena Valková war in die Schusslinie geraten, nachdem bekannt wurde, dass sie Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre umstrittene kommunistische Justizpraktiken verteidigt hat. Premier Andrej Babiš kritisiert die geplante Umstrukturierung des Verkaufs der Autobahnvignetten. Ab 2021 sollen die Vignetten in Tschechien nur noch in elektronischer Form existieren. Deswegen hatte der tschechische Staatsfonds für Infrastruktur den Verkauf der Vignette in Geschäften Anfang November neu ausgeschrieben. Die Auswahl des Händlers für die E-Shops, die App und weitere IT-Details für die Umsetzung des Vorhabens sei nach Aussage von Babiš jedoch nicht gut vorbereitet gewesen. Er forderte eine Einstellung des laufenden Verfahrens. Der Staatsfonds für Verkehrsinfrastruktur wies die Vorwürfe zurück. Verkehrsminister Wladimír Kremlý gab nach seinem Treffen mit Babiš am Freitagnachmittag bekannt, er werde das laufende Verfahren nicht einstellen. Er wolle mit Vertretern des Staatsfonds nach Wegen für eine Kostensenkung suchen, so der Minister. Die EU brauche eine neue Regelung gegen Oligarchen, das sagte die EU-Abgeordnete und Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses im Europaparlament Monika Hohlmeier in einem Interview gegenüber der tschechischen Presseagentur CTK. Ihr zufolge entstehen in vielen Ländern, einschließlich der Tschechischen Republik, in den letzten Jahren oligarchische Strukturen. Mitglieder des Kontrollausschusses mit Hohlmeier an der Spitze planen im Februar eine Mission in die Tschechische Republik. Sie werden überprüfen, wie das Land den Umgang mit EU-Fördergeldern in den zurückliegenden 5 Jahren geregelt hat. Das Kohlekraftwerk Opatovice wird den Betrieb von 2 seiner insgesamt 6 Blöcke Mitte des Jahres 2020 stoppen. Die Kessel K1 und K4 seien im Unterschied zu den 4 übrigen in den letzten Jahren nicht modernisiert worden und würden die geplanten strengen Emissionsgrenzwerte nicht erfüllen, gab die Sprecherin des Kraftwerks Hanna Počtová am Freitag bekannt. Infolge der europaweiten Neigung zum Ausstieg aus der Kohleenergie werden laut ihrer Aussage Möglichkeiten für den Umstieg auf andere Brennstoffe erörtert. Gas in Kombination mit Müllverbrennung scheine derzeit als die wahrscheinlichste Lösung, teilte Počtová mit. In Tschechien waren Mitte Januar 91% von insgesamt 103 Skizentren in Betrieb. Dies folgt aus den aktuellen Angaben auf dem Server HolidayInfo.cz. Demzufolge fuhren etwa 3/3 der Skilifte und Seilbahnen. Im Riesengebirge werden aktuell insgesamt 90 Kilometer Pisten angeboten. Im Altvatergebirge gibt es 55 Kilometer Pisten und in den Beskiden 20 Kilometer. Nach Angaben der Agentur Czech Tourism fahren in der Wintersaison etwa 4,5 Millionen Touristen in die Berge hierzulande. 80% davon seien Tschechen. Und zum Schluss die Wettervorhersage. Am Samstag ist es in Tschechien überwiegend wolkig bis bedeckt. In Mähren ist schwacher Schneefall möglich. Im Tagesverlauf regnet es auf dem meisten Gebiet. Im westlichen Teil des Landes kann der Regen überfrieren. In den Lagen über 800 Meter, später über 400 Meter, geht der Regen in Schnee über. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei minus 1 bis plus 3 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Markéta Kachlíková.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Programm von Radio Prag International. Die unendliche Geschichte der nicht erwiderten Liebe von Johann Wolfgang Goethe zu Ulrike von Levezo. Diesem Thema hat sich eine neue Dauerausstellung in Most angenommen. Wir informieren Sie darüber in unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Zuvor hören Sie eine neue Ausgabe unseres Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir wie immer mit unserem Tagesecho und zwar mit diesen Themen. Kurz in Prag. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz war aber nicht nur zu einer kurzen Stippvisite in der Moldaustadt, sondern zu wichtigen Gesprächen. Was die Themen dieser Gespräche waren, darüber berichten wir in unserem ersten Beitrag. Und ein Märtyrer, der nicht vergessen wird. Auch wenn diese Bezeichnung vielleicht etwas hochgegriffen ist, der Tod des jungen Studenten Jan Palach ist tief in der jüngeren Geschichte der Tschechen und Slowaken verwurzelt. Dieser Tage hat so auch ein neuer Film über den traurigen Helden von 1969 seine Premiere. Diesen widmen wir unseren zweiten Beitrag. Das und anderes mehr hören Sie jetzt gleich in unserer Sendung. Viel Spaß beim Zuhören. Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Donnerstag Prag besucht. Der ÖVP-Politiker nahm dabei nicht nur am Gipfeltreffen der Regierungschefs der Visegrad-Staaten teil, sondern traf sich auch zu bilateralen Gesprächen mit Premier Andrej Babiš. Dabei wurden viele Gemeinsamkeiten, aber auch Streitpunkte deutlich. Mehr von Strahinja Bučan.
Das Treffen der Visegrad-Premiers fand noch in den weitläufigen Sälen des renovierten Prager Nationalmuseums statt. Unter vier Augen trafen sich Andrej Babiš und Sebastian Kurz schließlich in einer etwas gemütlicheren Atmosphäre. Der tschechische Regierungschef empfing seinen Amtskollegen aus Österreich, nämlich in der Kramarš-Villa, hoch über den Dächern der Moldau-Metropole, mit einem atemberaubenden Ausblick auf die goldene Stadt inklusive. Insgesamt zeigte sich Sebastian Kurz froh, gerade Prag und Tschechien als Ziel seiner ersten Auslandsreise als neuer österreichischer Bundeskanzler gewählt zu haben.
Tschechien ist für uns als Republik Österreich ein wichtiger Nachbar und Partner. Wir haben ein Handelsvolumen von rund 10 Milliarden Euro. Es sind über 1800 österreichische Unternehmen in Tschechien tätig. Wir sind einer der größten Investoren in Tschechien und Tschechien ist der wichtigste Handelspartner in Mittel- und Osteuropa für die Republik Österreich. Ich freue mich, dass wir darüber sprechen konnten, wie wir diesen wirtschaftlichen Austausch, diese wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter intensivieren konnten.
Beide Politiker hoben auch gemeinsame Standpunkte hervor. Hauptthema war dabei die Migration. Tschechiens Premier Andrej Babiš lobte dabei die Grundhaltung der neuen türkis-grünen Koalition in Wien, die der Tschechiens doch sehr ähnlich sei. Auf Deutsch sagte der ANO-Politiker:
Ich glaube, wir haben die gleiche Meinung, was betrifft die illegale Migration. Und ich glaube, wir sind da schon lange einig und ich bin glücklich, dass Österreich und die V4 Länder, wir haben da ganz gleiche Position. Wir müssen gegen die Schmuggler kämpfen. Ist das völlig unakzeptabel. Es gibt Gruppe von Leuten, welche organisiert diese illegale Migration, wo diese Leute bezahlen $5,000 für die Reise, für eine Hoffnung, für ein besseres Leben. Und das ist nicht akzeptabel.
Wieder auf Tschechisch meinte der Premier aber, dass noch einiges zu tun sei zwischen Wien und Prag. Damit meinte er unter anderem die Autobahnverbindungen zwischen Österreich und Tschechien, die erst einmal gebaut werden müssen.
Das wichtigste Ergebnis unserer bilateralen Gespräche ist, dass wir unsere Städte endlich mit Autobahnen aneinander anbinden wollen. Wir haben das auf unserer Seite ein wenig vergessen und müssen jetzt einfach aufholen. Wir sind übereingekommen, dass die Autobahn von Prag in Richtung Linz bis 2024 an der österreichischen Grenze ankommen soll. Bei der Verbindung zwischen Polen und Wien ist das ein bisschen komplizierter. Die Vorgängerregierungen haben sich nämlich auf die Trasse über Mikulov festgelegt. Hätte man den Weg über Przeclav gewählt, wären wir mit dieser Autobahn heute schon fertig.
Laut Babiš sollen sich die Verkehrsminister beider Länder in regelmäßigen Abständen zu Gesprächen treffen. Bei allen Freundschaftsbekundungen und gemeinsamen Plänen für die Zukunft wurden beim Besuch von Sebastian Kurz in Prag auch klare Irritationen deutlich. Dabei ging es um die energetische Zukunft Europas und vor allem die Atomkraft. Bereits beim Treffen der V4-Regierungschefs betonte der ÖVP-Kanzler, dass sein Land eine Finanzierung von Atomkraftwerken aus den EU-Fonds zur Erreichung der Klimaneutralität verhindern will. Und auch gegenüber Premier Babiš blieb Kurz unmissverständlich.
Es ist Ihnen bekannt, dass wir als Republik Österreich Atomkraft ablehnen. Das hat sich auch nicht verändert und diese Position wird sich auch nicht verändern. Wir wissen, dass es hier unterschiedliche Zugänge innerhalb der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten gibt. Und was für uns natürlich ganz besonders wichtig ist, ist das Thema der Sicherheit. Und daher ist es uns ein zentrales Anliegen, dass wir hier immer wieder auch gut eingebunden sind bei den bestehenden Atomkraftwerken in unserer Nachbarschaft, damit ein Maximum an Sicherheit gewährleistet ist, solange es Atomstrom und Atomkraftwerke gibt, dass wir diese ablehnen, daran wird sich nichts ändern.
Der tschechische Regierungschef zeigte sich davon aber wenig beeindruckt. Ohne die Atomkraft würde man den Kohleausstieg und die CO2-Neutralität bis 2050 nicht schaffen, so wie es die EU vorschreibe, betonte der ANU-Politiker. Zudem machte er seinen Amtskollegen aus Wien auf einen Umstand aufmerksam, der Österreich doch nicht so atomfrei dastehen lässt.
Wir
wollen Österreich gewiss davon überzeugen, dass die Atomkraft und auch unsere Kraftwerke sicher sind. Außerdem will ich daran erinnern, dass im vergangenen Jahr 15% des österreichischen Verbrauchs durch Stromimporte aus Tschechien gedeckt wurden. Wir wollen auch in Zukunft über das Thema Atomkraft diskutieren. Jetzt konkret liegt es aber nicht auf dem Tisch. Strahina Butschan berichtet über den Antrittsbesuch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz in Tschechien. Es war die erste Auslandsreise nach seiner Wiederwahl. Während des Treffens von Kurz mit dem Regierungschef der Visegrad-Staaten legten die fünf Spitzenpolitiker auch Blumengebinde an der Gedenkstätte von Jan Palach nieder. Und über diese Person handelt auch unser nächster Beitrag. Am 16. Januar 1969 hat sich der Philosophiestudent Jan Palach auf dem Prager Wenzelsplatz selbst verbrannt. 3 Tage später erlag er seinen schweren Verletzungen. Mit seiner Tat wollte er die Gesellschaft aus der Lethargie wachrütteln, die sich nach der Niederschlagung des Prager Frühlings im Land breit gemacht hatte. Ein neuer Dokumentarfilm über Palach von Olga Somerova wurde diese Woche im tschechischen Fernsehen gezeigt. Mehr von Martina Schneibergova.
Ich glaube, dass mehr Licht nicht notwendig sein wird. Diese Worte schrieb Palach in seinem Abschiedsbrief. Regisseurin Olga Somerova hat das Zitat zum Titel ihres neuesten Films gemacht. Es sei letztes Jahr anlässlich des 50. Todestags von Jan Palach und der Eröffnung der Gedenkstätte in Palachs Heimatort Šetady entstanden, sagte die Regisseurin.
Heute werden Wahrheit und Gerechtigkeit oft in Frage gestellt, weshalb die Erinnerung an Jan Palach umso wichtiger ist. Im vergangenen Jahr gab es anlässlich seines 50. Todestags den ganzen Tag lang Veranstaltungen auf dem Wenzelsplatz. Auf einmal war zu spüren, dass Jans Vermächtnis lebt und immer noch Aufmerksamkeit weckt. Ich denke, das hat den folgenden Grund. Er hat das Leiden, einen schmerzvollen Tod gewählt und auf sämtliche Erlebnisse verzichtet, die ihn im Leben noch erwartet hätten. Das tauschte er gegen eine Tat, mit der er zum Ausdruck brachte, dass es notwendig ist, gegen das Böse zu kämpfen. Seine letzten Worte lauteten, der Mensch müsse gegen das Böse kämpfen, das er imstande ist, zu bezwingen.
Einen Monat nach Palach wurde auf dem Wenzelsplatz auch der Student Jan Zajíc zur lebenden Fackel. Er nahm zuvor am Hungerstreik teil, mit dem die Studenten in Prag gegen die Zensur protestierten. Die Regisseurin.
Palach und Zajíc hatten gemeinsam, dass sie die Ungerechtigkeit hassten. Sie mussten etwas dagegen unternehmen. Die Familien der beiden jungen Männer nahmen Kontakte auf, nachdem Jan Palachs Mutter einen Brief an die Mutter von Jan Zajíc geschrieben hatte. Ich bin sehr froh, dass ich dank dem Film Jan Palachs Bruder Jiří und die beiden Geschwister von Jan Zajíc kennenlernen konnte. Ich habe gesehen, dass die Tat nach 50 Jahren immer noch lebendig ist. Ich war sehr tief gerührt, als Palachs Bruder Jiří erklärte, er habe nie einen so charaktervollen Menschen wie seinen Bruder getroffen. Er sagte, er sei der beste Mensch gewesen, den er gekannt hat.
Olga Sommerová ist ein Jahr jünger, als es Jan Palach heute wäre. Im Film bearbeitete sie ein Thema, das für einen großen Teil ihrer Generation ein sehr persönliches ist. In der Dokumentation treten fast 20 Menschen auf, die Palach kannten, seine Freunde aus der Kindheit sowie Kommilitonen von der Hochschule. Sommerová betont mit ihrem Film, dass Palachs Opfer nicht vergeblich gewesen sei. Sie nutzt auch Aufnahmen vom Januar 1989, die Demonstranten auf dem Wenzelsplatz zeigen, die von Polizisten geschlagen werden. Am Wenzelsdenkmal zwischen den Kerzen liegt ein Herz aus Papier, auf dem steht: Verzeih Jan, dass es 20 Jahre lang gedauert hat.
Das war ein Beitrag von Martina Schneiberger über einen neuen Film zu Jan Palach. Und das war's auch schon wieder für heute in unserem Tagesecho. Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. So wie jeden Freitag haben wir die nachfolgende Sendezeit für eine weitere Lektion unseres Sprachkurses reserviert. Die größte TV-Backshow der Welt hat nun auch Tschechien erobert. In den folgenden Minuten beschäftigen wir uns mit dem Backen aus der Sicht der Sprache. Hören Sie dazu eine neue Lektion. Am Mikrofon sind erneut Markéta Kachlíková und Martina Schneibergová.
Backen heißt?
Pécst.
Der Ofen ist?
Pécst.
Der Bäcker?
Pekáš.
Und die Bäckerei?
Pekářství.
Vorsicht aber, das tschechische Wort
Pécst
bedeutet ebenfalls braten bzw. rösten. Im zweiten Fall ist auch die Form
opékat
möglich. Egal ob Gebäck,
pečivo
oder Fleisch, alles muss man
pécst.
Wenn es fertig ist, ist es
upečený.
Ein Bratentopf bzw. eine Backform heißt
pekáč.
Man kann aber auch einen Bobschlitten mit dem Wort
pekáč
bezeichnen. Und wenn die Sonne strahlt, dann brennt bzw. bäckt sie.
Slunce peče.
Das Verb
pécst
wird zudem in mehreren übertragenen Bedeutungen genutzt. Wenn man einen Plan schmiedet bzw. ausheckt, heißt es
upéct plán.
Warum habt ihr das ohne mich abgemacht?
Proč jste to upekli beze mě?
Wenn man sich mit jemandem gut versteht, heißt es auf Tschechisch, man bäckt mit ihm.
Pécst někým.
Und wenn ich umgangssprachlich sagen will, ich pfeife darauf, kann ich sagen, ich backe darauf.
Peču na to.
Wenn jemand stets bei jemandem rumhängt, sagt man in etwa, er ist bei uns gebacken und gekocht.
Je u nás pečený, vařený.
Und nun zurück zum TV-Wettbewerb. Das große Backen.
Velké pečení.
Heißt es auf Deutsch. Die tschechische Variante lautet, das ganze Land backt.
Peče celá země.
Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Soweit unser Sprachkurs, in dem wir heute das Thema Backen behandelt haben. Kommen wir nun aber zu unserer Sendereihe für heute. Ulrike von Levezzo ist bekannt als Goethes letzte große Liebe. Als sie 19 Jahre alt war, hielt der 74 Jahre alte Dichter um ihre Hand an. Sie wies ihn allerdings ab. Im Regionalmuseum in Most erinnert seit Ende vergangenen Jahres eine neue Dauerausstellung an Ulrike. Im Mittelpunkt steht ein echter Schatz. Ein Granatschmucksatz aus dem Nachlass der Baronin. In der Sendereihe Reiseland Tschechien hören Sie nun mehr. Im Studio sind Markéta Kachlíková und Stachinja Bučan.
Reiseland Tschechien.
Unter dickem Panzerglas werden sie ausgestellt, die Juwelen der Ulrike von Levezzo. Die Geschmeide sind mit insgesamt 469 Edelsteinen besetzt und können sich als die umfangreichste Kollektion der größten böhmischen Granate überhaupt rühmen. Angeblich soll Johann Wolfgang von Goethe sie der jungen Frau als Zeichen seiner Liebe geschenkt haben. Das ist aber nur eine Legende. Der Edelsteinexperte und Restaurator Radek Hanus kennt den wahren Hintergrund der Prunkstücke.
Den Schmuck ließ höchstwahrscheinlich Ulrikes Stiefvater herstellen, der kaiserliche Beamte Franz von Klebelsberg. Er hat die Geschmeide Ulrikes Mutter Amalie geschenkt, die er sehr liebte. Ulrike hat sie nach deren Tod geerbt. Anschließend kamen die Juwelen in den Besitz von Ulrikes Neffen, dem sie diese gemeinsam mit dem Schloss und der Herrschaft vererbte. Er veräußerte sie dann an die Stadt Most. Das Museum der Stadt ist seit mehr als 100 Jahren im Besitz der Schmuckstücke.
Der Schmucksatz besteht aus einer Halskette mit 5 Granatreihen, 2 Armbändern mit 3 Granatreihen, einem Ring, Ohrringen und einer Gürtelspange. Doch nicht einmal die Experten wissen, welcher Goldschmied die Stücke Anfang des 19. Jahrhunderts hergestellt hat.
Wenn man heute Schmuck macht, versieht man ihn mit einer Punze als einem Herstellungszeichen. Daher ist ganz einfach zu bestimmen, wer bzw. welche Werkstatt ihn hergestellt hat. Die vorliegenden Stücke von Ulrike von Levetzow tragen aber keine dieser Stempelzeichen, denn zu jener Zeit war diese Praxis noch nicht üblich. Wir haben angenommen, dass ein Goldschmied, der ein so bedeutendes Werk geschaffen hatte, sich damit höchstwahrscheinlich gerühmt hätte. Wir haben Archive in Goldkunstzentren Turnow, Prag, Augsburg, Dresden, Wien und Venedig durchforscht, haben aber keine Eintragungen dazu gefunden.
Der einzige Leitfaden bei der Suche nach dem Ursprung des Schmucks ist die sogenannte Repunze. Damit sind allerdings nicht alle Stücke, sondern nur die Halskette und die Armbänder versehen.
Die Repunze ist ein Stempelzeichen, das Kaiser Franz I. im Jahr 1806 angeordnet hatte. Österreich hatte damals in den napoleonischen Kriegen eine Niederlage erlitten und die Staatskasse war leer. Der Kaiser führte daher eine Sondersteuer auf Gold, Silber und Edelmetalle ein. Sie war extrem hoch, man musste das 40-fache der ursprünglichen Steuer auf Gold und das 48-fache der ursprünglichen Steuer auf Silber bezahlen. Viele Leute konnten sich das nicht leisten und ihre Schmuckstücke wurden beschlagnahmt.
Bei diesem Anlass wurden die Juwelen eben mit einer Repunze versehen. Ulrikes Halskette und Armbänder sind mit einem B im Rhombus versiegelt, also einem Zeichen, das 1806 in Prag verwendet wurde. Das belegt, dass sie in jenem Jahr schon existierten.
Aber die Ringe, Ohrringe und die Spange tragen dieses Siegelzeichen nicht. Es gibt zwei Möglichkeiten, dies zu erklären. Entweder wollte man sie verheimlichen. Da ihr ursprünglicher Besitzer Finanzminister war und genug Geld für die Steuer hatte, gilt diese Variante als wenig wahrscheinlich. Die andere Möglichkeit ist, dass die Schmuckstücke erst ein paar Jahre später hergestellt wurden.
Eine weitere Spur haben die Fachleute im Prager Domschatz entdeckt.
Einer der Gegenstände im Domschatz ist ein Brustkreuz, das mit einem lila Amethyst geschmückt ist. Dieses Kreuz ist sehr ähnlich verziert wie der Ring und die Gürtelspange. Auf dem Kreuz fehlt aber die Punze. Wir sind der Meinung, dass die beiden Juwelen von einem und demselben Meister hergestellt wurden. Sein Name ist uns aber weiterhin nicht bekannt.
Die Restaurierung der Schmuckstücke von Ulrike von Levetzow dauerte 2 Jahre. Wegen des hohen Wertes der Juwelen mussten die Arbeiten direkt im Museum von Most gemacht werden, erzählt Hanus weiter.
So ein Vorgehen kannte ich bis dahin noch nicht. Dennoch ist eine solche Praxis bei außerordentlich wertvollen Dingen üblich, weil die Sicherheitsregeln so streng und kompliziert sind. Da ist es einfacher, wenn der Berg zu Mohammed kommt.
Bei der Restaurierung wurde im Sommer 2017 festgestellt, dass einige Steine der Geschmeide im Laufe der Zeit verloren gegangen sind. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, die bis heute laufen. Für die Restauratoren öffnete sich damit aber die Frage, wie sie den Schmuck reparieren sollen.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ersetzt man die verlorenen Steine mit roten Glasstücken. Das ist ganz üblich und man kann dagegen nichts einwenden. Die Leitung des Museums sagte aber, sie wünsche, dass echte böhmische Granate eingesetzt würden. Es wäre schade, wenn der Schmucksatz rund 460 böhmische Granate und 7 Glassteine tragen würde.
In diesem Moment stieß man aber auf ein großes Problem, sagt der Edelsteinexperte.
Die Steine sind außerordentlich groß, und zwar 8 bis 9 mm. Wenn man heute bei der Förderung auf einen 6 mm Granat stößt, handelt es sich schon um einen außerordentlichen Fund. Und wir brauchten noch 2 mm mehr. Wir haben zunächst eine Förderfirma kontaktiert, die Genossenschaft Granat Turnov. Dort hatte man keine Steine mit den nötigen Maßen auf Lager. Eine weitere Möglichkeit war, Steine aus alten Schmuckstücken zu verwenden. Dies würde aber bedeuten, diese zu beschädigen. Schließlich haben wir uns an Mineraliensammler gewandt und von ihnen 8 Steine gekauft. Für alle Stücke haben wir Gutachten, die belegen, dass es sich um echte böhmische Granate handelt.
Die Restauratoren haben die Steine auf eine traditionelle Weise geschliffen und den Granatjuwelen ihre ursprüngliche Schönheit gegeben. Der Schmucksatz wird nun im Museum von Most unter bruchsicherem Panzerglas aufbewahrt und präsentiert. In der Vergangenheit waren Ulrikes Granatjuwelen aber nicht so streng gehütet. Bis 1988 wurden sie sogar in der Dorfkirche in der Gemeinde Trzebenice in Nordböhmen ausgestellt, in der das Museum der böhmischen Granate sitzt. Einen Einbruchsversuch in die 1960er Jahren konnten die dortigen Einwohner noch verhindern. Doch 1988 waren die Diebe erfolgreich.
Uns stehen sehr genaue Informationen über den Diebstahl zur Verfügung, denn durch einen Zufall ist die Ermittlungsakte erhalten geblieben. Wir haben sie gründlich studiert und die interessantesten Passagen kopiert. Wir wissen also, wer die Schmuckstücke gestohlen hat, was sein Motiv war, wie der Diebstahl durchgeführt wurde und wo die Sachen versteckt wurden. Mit einem Foto in der Ausstellung erinnern wir auch an den Kriminalisten, der die Diebe aufgespürt hat.
Ein Jahr nach dem Raub wurde der Granatschatz in einer Blechdose im Bahndamm der Strecke zwischen Prag und Ústí nad Labem gefunden. Die Täter waren nicht imstande, die Sachen zu verkaufen. Sie wurden später verurteilt, dem Drahtzieher gelang es aber, ins Ausland zu flüchten. Die neue Ausstellung in Most zeigt Ulrike von Levezo als eine gebildete Frau und faszinierende Persönlichkeit des 19. Jahrhunderts. Sie war eine bedeutende Mäzenin vieler Sozialprojekte. Ausgestellte Urkunden belegen unter anderem, dass sie an der Wiege des Prager Nationalmuseums stand. Zu sehen sind auch der einzige Brief von Johann Wolfgang von Goethe, der im Nachlass von Ulrike erhalten wurde. Die Baronin hat ihre Korrespondenz mit dem Dichter vor ihrem Tod verbrannt. Die Asche sollte in einer Urne in ihr Grab gelegt werden. Sie starb im hohen Alter von 95 Jahren auf ihrem Gut in Trzebiwlice.
Sie hörten die aktuelle Ausgabe aus unserer Sendereihe Reiseland Tschechien. Und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Besuchen können Sie uns aber ständig auch via Facebook oder im Internet. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Im Namen der gesamten Redaktion bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.